Alex, du hast vorhin von Henrik gesprochen. Wer ist das eigentlich?
Keine Ahnung. Lass uns ihn fragen. Guck mal nach vorne.
Hi Henrik, schön, dass Hallo. Du da bist. Ja, genau. Du bist da und wie kommt es eigentlich dazu, dass du heute hier bei uns bist?
Ja, das kommt, weil ihr mich eingeladen habt zu dieser Lichtankerwoche als Referent. Genau, das mache ich nämlich hauptberuflich. Ich bin Evangelist und das heißt, ich bin weltweit eigentlich unterwegs, weil es mir ein großes Anliegen ist, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen, dass sie mit Gott in Berührung kommen. Und dazu rede ich auf den verschiedensten Veranstaltungen in Deutschland, in Afrika und anderen Ländern. Genau, deswegen bin ich heute Abend hier.
Das hört sich schon mal richtig gut an. Aber ein bisschen mehr musst du uns schon erzählen. Ein paar Sachen hast du ja schon von dir preisgegeben. Erzähl mal, was ist dir ganz wichtig?
Was mir ganz wichtig ist, also ich sag mal so, an erster Stelle steht für mich mein Glaube, meine Beziehung zu Jesus Christus, das ist für mich das Allerwichtigste. An zweiter Stelle steht für mich meine Familie. Ich bin verheiratet mit Carla, eine Brasilianerin, wir haben 3 gemeinsame Kinder, genau, und wohnen in Ostfriesland, ja.
Voll schön, du bist heute hergekommen, hast also schon eine lange Reise hinter dir. Du hast ja erzählt, dass du in vielen Ländern in der Welt unterwegs bist. Mich würde interessieren, ob du dich an ein Erlebnis erinnerst oder ob es ein Erlebnis gibt in deinem Leben, was dich richtig stark geprägt hat.
Also Erlebnisse gab es einige, aber ich würde, was mich schon massiv geprägt hat, das waren, ich habe 3 Jahre mal am Stück im Südsudan gelebt und war dort quasi als Vollzeit-Evangelist, als Missionar tätig. Und diese 3 Jahre haben mich schon massiv geprägt, weil es einfach ein Land war, das durch 50 Jahre Bürgerkrieg gegangen ist, extremste Armut hatte, weiterhin viel politische Unsicherheit. Und in so einem Land zu leben und dann auch nicht in irgendeinem Hotel, sondern ich habe wirklich in den Dörfern auch gelebt mit den Menschen, habe also in den Flüssen mein Bad genommen, hatte keinen Strom, habe das Essen gegessen, was die Menschen dort auf ihren Feuerstellen zubereiten. Und das war schon eine Zeit, die mich enorm geprägt hat.
Danke dir und jetzt werden wir uns verabschieden und du darfst bleiben.
Super, lass mich hier alleine, gut. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen zur Lichtankerwoche. Schön, dass du heute Abend da bist. Und wir werden uns hier an dieser Woche, ich weiß nicht, wie viel ihr schon wisst, ob ihr einen Flyer bekommen habt oder so, mit einigen spannenden Glaubens- und Lebensfragen in dieser Woche auseinandersetzen. Und heute Abend soll es um das Thema gehen, deine Chance auf Sicherheit. Also das Thema, das sich durchzieht, ist ja deine Chance. Und heute Abend geht es um das Thema, deine Chance auf Sicherheit. Wir haben es gerade im Anspiel auch schon ein bisschen gesehen um dieses Thema. Und ich weiß nicht, ob euch das vielleicht auch so wie diesem jungen Mann geht, dass ihr euch in letzter Zeit ja nicht mehr so sicher fühlt. Wir alle merken ja auf die eine oder andere Weise, dass sich die Welt und auch unsere deutsche Gesellschaft massiv verändert hat, besonders nach Corona, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob Corona der Auslöser war, ich glaube das nicht, sondern ich glaube, da war schon ein schleichender Wandel, aber der ist ja durch Corona so richtig aufgebrochen. Und seit Corona kann man sagen, ist die Welt in so einem schnellen Wandel. Dinge verändern sich so schnell, dass sie nicht mehr so verlässlich sind. Das kannte man vorher ja nicht. Vorher ging alles so stetig seinen Weg, Dinge waren konstant, aber mittlerweile verändern sich Werte und Zahlen, Dinge, die uns wichtig sind. Das geht auf einmal alles so schnell und oft entwickelt sich das ja auch nicht zum Guten, sondern eher zum Negativen. Wir erleben gerade den Krieg in der Ukraine, mittlerweile 1,5 Jahre, ein Krieg, der nicht zu enden scheint. In der Vergangenheit waren Kriege immer weit von uns weg, jetzt haben wir einen in Europa. Und dieser Konflikt lässt sich ja anscheinend nicht lösen. Und wir wissen nicht, wie lange dauert das noch? Gibt es eine friedliche Lösung oder wird das Ganze irgendwann doch nochmal explodieren und wird sich das Ganze ausweiten? Unter dieser Spannung leben wir im Moment. Wir erleben Inflation, Wirtschaftskrisen, plötzlich sind Arbeitsstellen nicht mehr so sicher, unsere Gehälter reichen vielleicht auf einmal nicht mehr, weil wir merken, alles wird wahnsinnig teuer und wir müssen gucken, wie wir über die Runden kommen, vielleicht auch gerade, wenn man Rentner ist, dann merkt man auf einmal, es wird richtig eng. Das sind wir gar nicht mehr gewohnt und die Frage ist, wo geht das noch hin? Werde ich in Zukunft auch meine Rechnung bezahlen? Wir erleben den Klimawandel, der seine Auswirkungen hat. Ich komme ursprünglich aus der Landwirtschaft und bin immer noch so ein bisschen mit Landwirtschaft verbunden und erlebe gerade im norddeutschen Raum, aus Ostfriesland, wo ich gerade herkomme, dass in den letzten 2 Jahren die Felder teilweise so nass waren, dass die Bauern im Herbst nicht mehr auf die Felder kommen, um Mais und Kartoffeln zu ernten. Sowas hat es in den letzten 4 Jahrzehnten nie gegeben, soweit ich mich erinnern kann. Oder dass in anderen Teilen Deutschlands die Bauern mit so viel Trockenheit zu kämpfen haben, dass sie einfach nicht ernten. Sowas gab es in den letzten 40 Jahren, habe ich nie gehört. Das ist neu. Dass es tatsächlich so weit kommt, dass wir mittlerweile auch anfangen müssen, um uns Nahrungsmittel Sorgen zu machen, dass die deutsche Landwirtschaft die eigene Bevölkerung nicht mehr ernähren kann. Und das, was ich so wahrnehme, ist auch, dass ich das Gefühl habe, dass die Politik, ich will nicht über die Politik schimpfen, darum geht es mir nicht, aber eine Feststellung, dass man den Eindruck hat, und ich glaube, es geht vielen Menschen so, dass die Politik, die Realität, die Verbindung zum Volk irgendwie verloren hat und dass Entscheidungen getroffen werden, die eigentlich gar nichts mehr bewegen. Man hat den Eindruck, dass die Politik oder die Politiker mit den ganzen Problemen, die auf uns eindringen, völlig überfordert sind und dass wir auch merken, dass da auf einmal Sicherheit wegbricht. Und dann kommen natürlich auch noch persönliche Erlebnisse dazu, die uns vielleicht Sicherheit nehmen, sei es Krankheit. Ich erlebe es in letzter Zeit öfters, dass Menschen an Krebs erkranken, in meinem nahen Umfeld. Früher hat man das wohl mal gehört, da ist hier mal einer an Krebs gestorben, da mal einer. Aber ich persönlich habe das Gefühl, das nimmt rapide zu. Vor ein paar Jahren hat es meine Mutter erwischt, die hat einen sehr bösartigen Tumor in der Brust, den man zum Glück frühzeitig erkannt hat, aber durch lange Zeit, durch Chemo und Bestrahlung gegangen, habe mitgekriegt, was das mit einem Menschen macht, was das bedeutet. Ein Evangelist, ein Bekannter von mir, hat einen 6-jährigen Sohn, der einen Gehirntumor hat, den man sehr wahrscheinlich nicht heilen kann. Sieht sehr, sehr schlecht aus momentan. Unser Nachbar ist vor kurzem am Krebs verstorben. Also man merkt, das kommt immer, immer mehr. Und natürlich löst das auch gewisse Ängste bei Menschen aus. Wir fragen, Mensch, ja, wie ist das denn? Wir haben die moderne Medizin, die kann viel machen, aber irgendwie beim Krebs, da ist es doch ganz oft so, ja, da werden Chemos reingeballert, Bestrahlung gemacht, aber am Ende steht die Medizin doch auch machtlos davor. Und das kriegen wir alles mit und natürlich verunsichert uns das als Menschen, das ist ja auch ganz klar. Und die Frage ist natürlich, gerade in dieser Zeit, wo wir das jetzt so merken, wo finden wir denn dann Sicherheit? Wo finden wir, wenn die Welt einmal aus den Fugen gerät, wo finden wir da noch Halt und Sicherheit? Oder auch, wenn mich persönlich das Schicksal trifft, Leid oder Krankheit in mein Leben hineinbricht oder auch Arbeitslosigkeit und ich plötzlich meine Rechnung nicht bezahlen kann und die ganzen Kredite, die laufen, wo finde ich denn dann Halt und Sicherheit? Jesus Christus, von dem ich gerade schon mal gesprochen habe, von dem auch in der Bibel die Rede ist, der hat mal ein Gleichnis erzählt, also quasi eine Geschichte, um den Menschen damit eine Wahrheit deutlich zu machen. Es geht um einen Mann, der frisch verheiratet war, hatte ein kleines Startup-Unternehmen gegründet und dieses Unternehmen ging auch relativ schnell durch die Decke. Das Unternehmen wuchs, er machte viel Geld. Und schon zu Beginn seiner Ehe wurde seine Frau schwanger, die beiden erwarteten einen Sohn, haben sich riesig drauf gefreut. Irgendwann war es dann auch soweit und sie hatten ihr erstes Kind. Kurze Zeit drauf wurde die Frau ein zweites Mal schwanger und vom Ultraschall konnte man sehen, ein zweiter gesunder Junge sollte geboren werden. Die beiden freuten sich riesig drauf, finanziell ging es ihnen gut, das Unternehmen florierte und wurde immer größer. Sie richteten schon das zweite Zimmer ein für ihren Sohn, freuten sich riesig drauf und kurz vor der Geburt gab es plötzlich Komplikationen. Die Frau musste mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden, sie wurde notoperiert. Der Mann saß im Wartesaal, fieberte, betete vielleicht auch. Und irgendwann kam ein Arzt mit verzogener Miene und sagt zu dem Mann, es tut mir leid, wir konnten ihren Sohn retten, aber nicht ihre Frau. Der Mann zieht seine beiden Söhne so gut es geht groß. Er hat nicht wieder geheiratet, hat versucht, so gut es geht für seine Söhne da zu sein und gleichzeitig auch das Unternehmen zu führen und er zog seine beiden Söhne groß. Und diese beiden Söhne, die waren so super unterschiedlich. Der Älteste war ein Junge, der war total nett, war sehr strebsam, auch in der Schule, hatte immer gute Noten. Alle Schüler, alle Lehrer mochten ihn, er wurde ständig zum Klassensprecher gewählt, kümmerte sich um andere Menschen. Er studierte und stieg nach an die Firma des Vaters mit ein, kriegte auch gleich eine gute Position. und war bei allen Menschen eigentlich super beliebt. Der Jüngere dagegen war total anders, er war der totale Rebell, er hatte nie Bock auf Schule. Schon in der Schulzeit immer wieder hat er geschwänzt, es gab Prügeleien an den Schulen, manchmal hatte er mit Drogen zu tun, es gab den einen oder anderen Verweis. Und obwohl der Vater ihm die gleiche Liebe gab wie seinem ersten Sohn, war er einfach vom Typ her anders. Immer mal wieder kam es vor, dass die Polizei vor der Tür stand, dass er mal eine Nacht im Gefängnis verbrachte, weil er sich wieder eine Schlägerei von der Disco geliefert hatte, mit Drogen erwischt worden war oder alkoholisiert am Steuer erwischt worden war. Immer und immer wieder Probleme. Arbeiten tat er auch nicht, da hat er keinen Bock drauf, brach die Schule ab und so hing er zu Hause und lebte sozusagen auf den Kosten seines Vaters. Eines Abends saßen die drei Männer am Abendbrottisch, aßen gemeinsam das Abendbrot. Und dann sagte der Jüngere zu seinem Vater, du Papa, ich habe die Schnauze voll von dem Leben in dieser Kleinstadt. Ich möchte noch mal neu anfangen. Hier kennt mich jeder, hier weiß jeder meine Geschichte. Ich möchte noch mal weg von hier, woanders noch mal neu anfangen. Und ich möchte mir, dass du mir ein Startkapital mitgibst. Gib mir das, was mir zusteht, wenn du eines Tages stirbst. Der ältere Bruder hat sich fast am Essen verschluckt, als er das hörte. Und der Vater, auch wenn er sehr betrübt war über diese Bitte seines Sohnes, sagt, hör mal, wie willst du denn? Du hast ja gar nichts gelernt, du hast nichts gemacht in deinem Leben. Wie willst du denn neu anfangen? Und der junge Sohn sagte, das lass mal meine Sorge sein, ich krieg das schon hin. Und der Vater reagiert auf die Bitte seines Sohnes und der macht genau das. Er gibt ihm die Rücklagen aus der Firma, was er so hat, an Geld, verkauft einiges an Aktien und der ältere Sohn sieht seinen Vater und sagt, bist du völlig bescheuert, das kannst du doch nicht machen. Du weißt, dass du ihm nicht vertrauen kannst. Der verprasst die ganze Kohle, das siehst du nie wieder. Und trotzdem macht der Vater das. Und als der jüngste Sohn dann sozusagen sein Geld hatte, da ging er von zu Hause weg, ohne eben Tschüss zu sagen und verschwand von heute auf morgen. Er schickte keine SMS, er schickte keine WhatsApp-Gruppe. Von heute auf morgen hörte man nichts mehr von ihm. Er ging in eine andere Stadt und er lebte dort in Saus und Braus. Er feierte die dollsten Partys, er ließ es sich gut gehen, kaufte sich schicke große Autos, er hatte ja Kohle ohne Ende und er genoss das Leben. Ständig neue Freundinnen und ja, genoss das Leben in vollen Zügen. Das ging auch eine Weile sehr gut, bis eines Tages sein Geld auf war. Auf einmal waren seine Freunde weg, er wurde auch nicht mehr eingeladen zu gewissen Partys, wo er sonst immer war und auf einmal stand er ziemlich alleine da. Er hatte nichts gelernt, er konnte sich keinen Job suchen, konnte auch keinen Job finden, also fing er an, was er früher schon gemacht hat, hier und da mal mit Drogen zu dealen. Das kriegten dann die Leute mit, die in dieser Gegend eigentlich die Drogen vertickten. Und als sie rausfanden, dass er da auch versuchte, was aufzubauen, da lauerten sie ihn eines Nachts auf, schlugen ihn halbtot, raubten ihn aus und bedrohten ihn und sagten, wenn du noch einmal dich hier blicken lässt, dann legen wir dich um. So landete dieser junge Mann auf der Straße, musste sich ständig verstecken, weil er Angst hatte, von den anderen erwischt zu werden. Er fand keine Arbeit, weil er nichts gelernt hatte. Und so lebte er in ständiger Angst, im Hunger und in der Unsicherheit. Lebte auf der Straße zusammen mit irgendwelchen Junkies und Bettlern. Und es ging ihm richtig dreckig. Und eines Morgens, als er aufwachte, lag sein Kollege neben ihm, der an den Drogen hing, tot auf dem Boden und war nicht mehr aufgewacht. Und als er das sah, dadurch fuhr ihn so ein Schock und er sagte sich, Mensch, wenn ich jetzt mein Leben nicht ändere, wenn ich hier nicht rauskomme, dann ende ich nachher genauso. Aber wohin? Und er sagt sich, ich werde zurück zu meinem Vater gehen. Das war der einzige Ort, wo ich mich zu Hause gefühlt habe, wo ich eigentlich immer sicher war, wo es mir nie an etwas gefehlt hat. Ich gehe zurück. Und so macht er sich auf den Heimweg. Was er nicht wusste, ist, dass seit dem Tag, seitdem er verschwunden war, sein Vater nicht mehr derselbe war. Sein Vater ging keine Hobbys mehr nach. Er konnte sich über nichts mehr wirklich freuen, weil er sich immer wieder Sorgen machte und sich fragte, wie geht es wohl meinem Sohn? Immer wieder starrte er auf sein Handy, wartete auf irgendeine Nachricht, schaute die Straße runter von seinem Haus aus, ob nicht vielleicht doch irgendwann sein Sohn zurückkommt. Und tatsächlich an einem Tag, als er aus dem Fenster starrt, sieht er eine ziemlich dürre Gestalt die Straße darunter wackeln. Und er erkennt, das ist sein Sohn. Er rennt nach draußen, knallt die Tür auf, rennt seinem Sohn entgegen und nimmt ihn in die Arme. Und sein Sohn stottert und sagt, Vater, nach dem, was ich dir angetan habe, habe ich nicht mehr verdient, dein Sohn zu sein, aber lass mich doch für dich arbeiten. Lass mich nur irgendwie hier bleiben. Und der Vater hörte gar nicht auf seinen Sohn, sondern er nahm ihn mit rein, er gab ihm neue Kleider, frische Klamotten anzuziehen. Und dann rief er einen seiner Angestellten und sagt, hör mal zu, organisier eine Party heute Abend. Alle Verwandten, alle Angestellten meines Unternehmens, lad sie alle ein. Wir feiern bei mir eine Riesenparty. Mein Sohn, der verloren ist, ist zurückgekommen. Und so findet diese Riesenparty statt. Und an dem Abend kommt der ältere Bruder von einer Auslandsreise zurück. Und als er nach Hause kommt, ist er völlig überrascht. Was ist denn hier los? Jede Menge Autos, laute Musik, Leute am Tanzen, sieht er da, die ganzen Lichter. Was ist denn hier los? Eine Party, wieso hat mir das keiner erzählt? Was ist hier los? Und einer kommt von den Angestellten und sagt, hör mal zu, dein Bruder, der verloren war, der ist wieder aufgetaucht. Und als der ältere Sohn das hört, der wieder stinkt sauer und weigert sich reinzugehen. Der Vater kriegt das mit, kommt nach draußen und sagt, hey mein Sohn, was ist los? Warum kommst du nicht rein? Und der Sohn fährt seinen Vater und sagt, sag mal, haben dich alle guten Geister verlassen? Dieser Typ hat uns fast an den Ruin gebracht, hat unsere Rücklagen und Teil unserer Aktien verkauft, alles verschachert und du nimmst den wieder auf? Der nutzt dich doch nur ein zweites Mal aus. Und der Vater nimmt seinen älteren Sohn in die Arme und sagt, hör mal zu, das ist mein Sohn. Er war verloren und er ist zurückgekommen. Soweit dieses Gleichnis, das Jesus erzählt hat, das kann man nachlesen in Lukas 15. Jesus hat es ein bisschen anders erzählt, aber ich glaube, die Intensität dieses Gleichnisses wird uns heute dennoch deutlich. Der Vater in dieser Geschichte steht für Gott. Und dieser verlorene Sohn in diesem Gleichnis, der steht für die Menschheit, für jeden einzelnen Menschen von uns. Und das Erste, was wir hier lernen, ist, dieser junge Mann wendet sich von Gott ab. Nun kann man natürlich sagen, wenn man sein eigenes Leben hineinschaut, naja, aber so krass ist das nicht. Ich habe mich ja nicht von Gott angewandt. Ich glaube ja auch irgendwie an Gott. Aber hier geht es um etwas viel Tiefgreifendes. Die Bibel erzählt uns ganz am Anfang, dass die Menschen, die Menschheit sich von Gott abgewandt haben. Dass die ersten Menschen, Adam und Eva, dadurch, dass sie Gottes Gebot gebrochen gehabt haben und gesündigt haben, dass der Mensch dadurch in eine Trennung von Gott geraten ist, dass die ganze Menschheit mitgerissen hat. Das, was Adam und Eva damals gemacht haben, das hat sich auf die ganze Menschheit ausgewirkt. Das sagt uns die Bibel zum Beispiel auch in Römer 5, Vers 12. Da heißt es hier, durch einen einzigen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und mit der Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen hingekommen, auch zu dir, weil jeder, auch du, gesündigt hat. Das heißt, wir Menschen haben uns quasi von Gott abgewandt und wir leben auch wie dieser Sohn in der Wegbewegung von Gott, kann man quasi sagen. Und das zeichnet sich bei jedem Menschen anders aus. Der eine ist vielleicht in meinem Elternhaus groß geworden, ist atheistisch geprägt, man hat sich nie wirklich mit Gott beschäftigt und irgendwie findet man, naja, diese ganze Evolutionslehre, das ist ja in sich alles plausibel, eigentlich braucht man keinen Gott. Und so lebt man eigentlich in der Wegbewegung von Gott. Ein anderer hat vielleicht seine Erfahrung gemacht, hat vielleicht erlebt als Kind, dass sich die Eltern ständig gestritten haben, irgendwann getrennt haben und man hat vielleicht gebetet und hat zu Gott gesagt, Gott, bitte mach, dass meine Eltern sich nicht trennen. Wenn du das machst, dann glaube ich auch an dich. Und die Eltern haben sich getrennt. Und man ist so tief enttäuscht, dass Gott das Gebet damals nicht erhört hat, dass man sich heute nicht mehr weiter mit Gott auseinandersetzen will. Ich erlebe auch von vielen Menschen in unserer Gesellschaft, dass man oft auch ein sehr negatives Bild gegenüber das Christentum hat. Dass man glaubt zu wissen, worum es im Christentum eigentlich geht, aber man so negativ eingestellt ist. Und das ist ja ein Bild, das durch die Medien oft noch verstärkt wird. Oft hört man von Menschen, dass sie sagen, ja, glaube an Gott schon, aber bitte ohne Kirche. Kirche mit ihren Kreuzzügen, Inquisitionen, die ganzen Missbrauchsfälle, die es heute gibt. Naja, und dann oft die Gottesdienste, wenn man so verstaubte Kirchen geht, was da so für Gottesdienste abgehalten werden. Die Predigten, was man da hört, das sind manchmal mehr nur so Appelle an die Menschlichkeit, aber die helfen einem ja nicht wirklich, näher zu Gott zu finden. Was soll man da? Kann ich auch nachvollziehen, ganz ehrlich. Naja, und Christ sein, das will man dann oft auch nicht so nach der Bibel leben. Christen, das sind ja oft die Menschen, die dann eher fundamentalistisch und radikal sind, die alles so ernst nehmen, die dann auch noch als homophob in der Gesellschaft verschrien werden. Also glauben an Gott, ja, aber nicht nach der Bibel. Dann eher so nach dem eigenen Gefühl und was man so denkt und was man gelernt hat. Ja, das ist okay, aber mehr bitte auch nicht. Aber auch wenn man so lebt, lebt man eigentlich nichts anders wie der verlorene Sohn. Man lebt und entfernt sich immer mehr von Gott durch seinen Lebensstil, durch all das, was man macht. Und dann heißt es hier von diesem jungen Mann, die Bibel sagt das so wörtlich, oder Jesus sagte das wörtlich, er lebte in Saus und Braus. Er genoss das Leben in vollen Zügen. Und wenn wir ehrlich sind, dann sind wir als deutsche Gesellschaft in der heutigen Zeit eine total gesegnete Gesellschaft. Wir leben in einem Reichtum, den unsere Eltern erarbeitet haben, in der Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs. Wir sind eine Konsumgesellschaft, wir leben, wir kaufen, wir konsumieren. Es gibt ja kaum etwas, das wir uns nicht leisten können. Wir haben große Häuser, wir fahren 2 Autos, wir fliegen in den Urlaub, wir haben unsere Swimmingpools vor der Haustür stehen, wir haben unsere Sauen im Haus. Was haben wir nicht alles? Weil man sich denkt, wie irre ist das eigentlich? Ende letzten Monats war ich eine Fahrradtour gemacht, da war ich bei uns oben in Moordorf, da gibt es so ein Moormuseum, heißt das. Und da sind die Hütten aufgebaut von den ersten Siedlern, die damals nach Moordorf gekommen ist. Und sag und schreibe, das ist keine 100 Jahre her. Da haben Menschen in einfachen Lehmhütten im Moor gelebt. Wahnsinn, oder? Kann man sich gar nicht vorstellen. Und wir erleben heute so einen Reichtum. Wir konsumieren, wir arbeiten, wir geben unser Geld aus für Materialismus. Wir haben in den 68er Jahren die sexuelle Revolution erlebt, die sexuelle Freiheit. Und heute können wir uns alles erlauben. Es gibt keine Grenzen mehr. Wir können alles machen. Wir können Ehebruch machen. Wir können zu Prostituierten gehen. Wir haben Pornografie frei verfügbar für jeden, jederzeit auf den Handys. Wir können uns alles anschauen. Wir haben doch alles. Wir können alles leben, was und wie wir wollen. Es gibt keine Grenzen mehr. Wir leben doch in unserer Gesellschaft genau das, was Jesus hier sagt, in Saus und Braus. Aber das geht nicht ewig so weiter. Das sagt uns die Bibel auch. Das geht nicht ewig so weiter. Irgendwann kommt das an seine Grenze. Das können wir als Land, das können wir als ganze Gesellschaft erleben, durch äußere Einflüsse wie Wirtschaftseinbruch, Inflation, Krieg oder was auch immer oder Pandemien. Das kann aber auch ganz schnell durch persönliche Schicksalsschläge auf einmal alles in Frage gestellt werden. Und genauso ist das ja auch bei diesem verlorenen Sohn. Irgendwann kommt er in seinen Punkt, wo er plötzlich in der Gosse landet. Und ich glaube, dass jeder Mensch irgendwann in eine Situation kommt, wo er sich genau da befindet. Sei es, dass wir die Diagnose Krebs bekommen, sei es, dass plötzlich die Ehe auseinanderbricht, sei es, dass wir vielleicht ein Kind verlieren durch Krankheit, sei es, dass wir unseren Arbeitsplatz verlieren, dass wir unser Haus verkaufen müssen, dass wir uns den Lebensstil nicht mehr finanzieren können, den wir vorhatten, sei es, dass wir in eine Abhängigkeit geraten von Alkohol oder Drogen. Oder. Aber irgendwann kommen wir an diesen Punkt. Und dann fühlen wir genau das, was dieser junge Mann fühlt. Er fühlt nämlich plötzlich diese Unsicherheit, diese Angst. Er merkt plötzlich, dass es so in seinem Leben nicht weitergehen kann. Er ist an einem Punkt, wo er keinen Halt mehr hat, wo er keine Hoffnung mehr sieht, wo alles das, was es vorher gelebt hat, für das er gelebt hat, alles auf einmal sinnlos erscheint. Und dann ist die große Frage, wo finde ich denn jetzt Halt? Und wenn wir da ganz ehrlich sind, dann gibt es ein großes Angebot an Optionen, die sich uns stellen, gerade in der Gesellschaft. Und das haben wir in diesem Anspiel ja auch so toll gesehen. Da gibt es jede Menge Angebote, wie man machen kann, um auszusorgen. Wenn ich zum Beispiel bei YouTube bin, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, da gibt es so einen Typen, ich glaube, der heißt Schuller oder sowas, der sitzt da und das fängt dann so an und sagt, wenn du nur 4.000 Euro frei zur Verfügung hast. Kennt ihr den? Oder kommt er nur bei mir? Wenn du nur 4.000 Euro frei hast, dann helfe ich dir, auszusorgen, ein sorgenfreies Leben zu führen, mit nur 4.000 Euro frei zu. Und dieses Buch hilft dir dabei. Ist eine Option. Dem kann man nachgehen. Man kann auch zum Psychologen gehen. Sich da ausheulen, ausweinen, sich Antidepressiva verschreiben lassen, Medikamente, auch das haben wir im Anspiel gesehen, auch das geht. Es gibt viele Möglichkeiten, an die wir uns wenden können. Die Frage ist, wohin? Aber hilft das letztlich alles wirklich? Sind das wirklich die Antworten, sind das wirklich die Lösungen, die wir brauchen, oder sind das doch letztlich auch nur andere Irrwege, die im ersten Moment vielleicht nach einer Lösung erscheinen, aber am Ende letztlich doch wieder genau dahin führen, wo wir eigentlich herkommen? Die uns in diesen Kreislauf des Lebens in Saus und Braus und dann wieder Gosse landen, letztlich genau wieder dahin führen. Dieser junge Mann, heißt es hier, geht in sich und sagt, ich muss zurück. Der einzige Ort, wo ich wirklich Sicherheit erfahren habe, wo ich mich geborgen gefühlt habe, wo ich mich angenommen gefühlt habe, wo ich keine Angst hatte, das war bei meinem Vater. Das ist bei Gott. Dass ich in der Gegenwart Gottes, da wo ich meine Beziehung mit Gott in Ordnung bringe, dass ich da eine Geborgenheit und eine Sicherheit erleben kann, die ich woanders nicht finde, die mir Geld, Beziehung zu Menschen und auch Psychologen und egal was nicht bieten kann. Es gibt ein altes Lied, ich kenne nicht so gut die Hymnen, aber es ist ein Lied, das habe ich irgendwo mal gehört, das ist mir hängen geblieben. Ich weiß auch nicht mal, wie das Lied heißt, aber ich habe hier drei Strophen, ich will mal ganz kurz vorgehen, ganz kurz. Aber ich finde diesen einen Satz, finde ich so prägnant. Das fängt an und heißt, ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß. Und doch zieht mich mein Verlangen weit von der Erde los. Ich habe die Menschen gesehen, und sie suchen spät und früh, sie schaffen, sie kommen und gehen, und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden, das ist dieser Satz, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück, und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Das hat mich so tief bewegt, dieser Satz. Ich finde, der trifft es so genau. Wir Menschen suchen nach Leben, nach erfülltem Leben, nach Liebe, nach Glück, nach Befriedigung. Wir rennen die Karriere, wir suchen Geld zu machen, wir suchen es in Beziehungen, wir suchen es in der Esoterik, wir suchen an so vielen Stellen und am Ende landen wir genau wie dieser verlorene Sohn, kommen wir immer wieder an den Punkt, wo wir uns wiederfinden in Zerbruch und Schuld und einer inneren Leere. Genauso läuft das Leben. Und die Frage ist, wohin? Und dieser verlorene Sohn geht zurück zum Vater. Und ich glaube, das ist die einzige richtige Antwort auf diese Frage. Ich glaube, wenn wir wirklich auf der Suche nach Sicherheit sind, dann finden wir sie letztlich nur bei Gott. Und Jesus Christus ist der Weg zu Gott. Jesus selber hat von sich gesagt, in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Es ist durch Jesus Christus und durch Jesus allein, dass mir Gott als Vater begegnet. nicht als entfernter Gott, nicht als Richter, den ich nicht einschätzen kann, der mich verurteilt und verdammt für meine Sünden, sondern durch Jesus Christus begegnet Gott mir wie ein Vater, und zwar wie ein Vater, wie Jesus ihn hier in diesem Gleichnis beschreibt. Nicht als ein Richter, der mich verdammt oder der mich verurteilt. Nicht als ein Gott, der sich von mir wegschiebt, weil er sagt, du bist meiner nicht würdig. Sondern als ein Vater, der mich tief und innig liebt und der möchte, dass ich ein glückliches und zufriedenes Leben führen kann. Und das kommt nun mal aus seiner Gegenwart. Und genau aus diesem Grund ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, ja in diese Welt gekommen. Er ist in diese Welt gekommen, um das wegzunehmen, was uns von Gott trennt, nämlich unsere Sünde und unsere Schuld. Er ist in diese Welt gekommen, um das wegzunehmen, was uns selber kaputt macht, um uns rauszuholen aus diesem Hamsterrad, dieser inneren Leere und dieses Schaffen und Mühen und Arbeiten und Suchen und am Ende doch immer wieder innerlich leer bleiben, kaputt zu sein, müde zu sein, erschöpft zu sein und letztlich nicht das zu finden, für das Gott mich eigentlich geschaffen hat. In Jesus Christus haben wir die Möglichkeit, zu Gott als unseren Vater zurückzukehren und bei ihm wirkliche Sicherheit zu finden. Das heißt nicht, dass wir als Christ keine Schicksalsschläge erleben werden. Das heißt nicht, dass ich davor bewahrt werde, als Christ Krebs zu kriegen. Nein. Das heißt nicht, dass ich als Christ nicht auch meine Arbeit verlieren kann und mein Haus verkaufen muss, weil ich es nicht mehr abbezahlen kann. Nein, das heißt es nicht. Das heißt nicht, dass ich vor den Stürmen des Lebens bewahrt bleibe und dass Gott alles von mir abschirmt. Nein, das heißt es nicht. Aber das heißt, dass egal, was für ein Leid in mein Leben hineinkommt, egal, was für Umstände sind, dass ich mich trotzdem geborgen und sicher fühlen kann und mit einem inneren Frieden leben kann. Ich habe anfangs erzählt, ich habe 3 Jahre im Südsudan erlebt und es gab dort ein Erlebnis, das mich ja sehr bewegt hat. Ich war gerade 3 Monate im Land und der Südsudan war damals immer noch sehr unruhig und ich habe in einer Stadt gelebt namens Malakal. Die Stadt ist oben im Grenzgebiet zum Nordsudan, da wo sich das Land später geteilt hat. Und es gab dort eine große Rebellengruppe und es gab auch dort Militär. Und ich weiß, eines Morgens, ich lag noch im Bett, es war ungefähr 7 Uhr, es ging mir ziemlich schlecht an dem Morgen, ich hatte ziemlich starke Kopfschmerzen, bin nicht so früh aufgestanden wie sonst und es war so um 7 Uhr, es wurde gerade hell und ich lag noch im Bett und auf einmal fing das an zu knallen und zu ballern und ich dachte im ersten Moment, Feuerwerk? Bis ich realisiert habe, nein, Feuerwerk gibt's in Südsudan nicht, natürlich nicht, da muss irgendwas los sein. Ich bin aufgestanden, ich bin aus unserem Compound raus, habe die Tür aufgemacht und dann sah ich hunderte von Menschen strömten vom Marktplatz weg an uns vorbei, panisch schreiend, da waren Taxifahrer, die am Hupen waren wie wild, versuchten durch die Menschenmengen mit dem Auto zu kommen. Dann waren viele hatten diese Donkey Carts, nennt man das im Englischen, die hatten auf ihre Esel drauf gepeitscht, die wollten alle weg, hatten also total Panik, weil da die Rebellen mit dem Militär am Marktplatz zusammengerasselt sind. Es dauerte eine halbe Stunde, da waren die Straßen menschenleer und dann knallte und ballerte es nur und für 3 Tage lang gab es heftige Gefechte in der Stadt. Wir haben uns in unseren Häusern versteckt, haben uns auf den Boden gelegt, wir konnten nicht aufstehen. Immer wieder knallten die Kugeln auf die Dächer, das konnte man hören, war ja nur so Wellblechdach. Panzer schossen da mit ihren Granaten oder was auch immer sie da hatten. Also das war ziemlich heftig. Und ich war da drin, ich weiß noch am ersten Tag und ich hatte panische Angst. Ich hatte panische Angst, weil ich nicht wusste, was passiert und ich konnte ja auch nicht weg. Du warst ja da drin, konntest ja nicht einfach weglaufen, es war lebensgefährlich. Und irgendwie war ich da am Beten in völliger Verzweiflung und habe so zu Gott gebetet. Ich weiß nicht mehr, was ich gebetet habe. Und dann erinnerte mich auf einmal an die Geschichte, als Jesus diese Sturmstürme seinen Jüngern hatte. Die Jünger waren mit einem Boot auf den See gefahren nachts und dann kam plötzlich ein heftiger Sturm, der lebensbedrohlich war. Und Jesus war hinten in diesem Boot und er schlief. Und die Jünger hatten so eine panische Angst, dass sie ihn aufwecken und sagen, Jesus, Meister, stört es dich nicht, dass wir hier umkommen? Und dann steht Jesus auf und streckt seine Hand aus und spricht zu dem Sturm und zu den Wellen und sagt einfach nur, sei still. Und dann sagt uns die Bibel, in dem Moment wurde das Meer ruhig, glatt wie ein Spiegel. Und die Jünger waren völlig entsetzt und Jesus sieht sie an und sagt, warum habt ihr nur so viel Kleinglauben? Und in dem Moment war es, als ob Gott zu mir sagt, Henrik, warum hast du eigentlich so einen kleinen Glauben? Und ich habe verstanden, da, wo Jesus ist, ist es sicher. Da kann ein lebensbedrohlicher Sturm toben, da kann ein Krieg toben, da kann Inflation sein, da kann Krebs deinen Körper zerfressen, da kann kommen, was will. Aber wenn Jesus da ist, da ist Frieden und da ist Ruhe. Und wenn wir an diesen Jesus glauben, ihm vertrauen, dann erleben wir diesen inneren Frieden. Und das war tatsächlich so an diesem Punkt, als Gott mich so herausgefordert hat, habe ich gebetet und da kam dieser Friede Gottes in mein Herz. Und dann war ich ruhig. Ich hatte keine Angst mehr. Ich war total ruhig. Und das erlebe ich immer wieder in meinem Leben, wo es Dinge gibt, die bedrohlich sind, die mir Angst machen. Wenn ich damit zu Jesus gehe und das zu Jesus bringe, dann erlebe ich, dass eine Ruhe, eine Sicherheit, ein Frieden in mein Herz kommt, der weitaus größer ist als das, was Geld oder Menschen mir geben kann. Das ist der Friede Gottes. Und der kommt in mein Leben hinein, wenn ich mit Gott versöhnt bin, wenn ich mit Jesus Christus als meinen Herrn und Heiland lebe. Und das hat dieser verlorene Sohn auch erlebt, als er zurückkommt zu seinem Vater. Und genau dazu möchte ich dich heute Abend einladen. Ich möchte dich einladen, dass du zu dem Gott, der dich geschaffen hat, der dein Schöpfer ist, ob du an ihn glaubst oder nicht, spielt keine Rolle, oder geglaubt hast oder nicht, wie auch immer, dass du zu ihm zurückkehrst. Und dass du dieses Angebot der Vergebung, das er dir macht durch deinen Sohn Jesus, durch seinen Sohn Jesus Christus, dass du das annimmst. Wir werden jetzt nochmal gemeinsam ein Lied singen und ich möchte dir Zeit geben, während dieses Liedes nochmal das so ein bisschen sacken zu lassen, drüber nachzudenken. Und wenn du an den Punkt kommst und sagst, ja, ich möchte das einfach mal ausprobieren, ich möchte diesen Schritt auf Gott zugehen, dann werde ich nach diesem Gebet nochmal hier nach vorne, nach dem Lied nochmal nach vorne kommen und werde von hier vorne aus ein Gebet sprechen. Und ich lade dich ein, dieses Gebet mitzusprechen. Und dieses Gebet soll einfach nur eine Hilfe sein, für dich den ersten Schritt auf Gott zuzugehen und dich mit Gott zu versöhnen. Amen.